Jeder Betrieb hat natürlich seine eigene Wesentlichkeitsanalyse. Dieser Begriff kommt aus der GRI-Berichterstattung heraus, also aus einem Standard, der aber sehr schön zu erklären ist, weil die Wesentlichkeitsanalyse sagt aus, was ist in meinem Geschäft wirklich relevant. Und ich beschäftige mich damit vom Produkt angefangen bis zur Umsetzung, bis zum Vertrieb, bis zu meinen Stakeholder.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
Ich darf heute Gabriele Straker bei uns im Podcast begrüßen. Sie ist seit 2013 für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit in einem großen Industrieunternehmen in Österreich zuständig. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Du beschäftigst dich schon seit wirklich langer, langer, langer Zeit und man darf da sicher auch das Wort Vorreiterin benutzen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und was hat dich eigentlich so in den Anfängen an dem Thema fasziniert?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit begleitet mich wirklich schon sehr lange. Ich kann mich noch gut erinnern, wie dieser Club of Rome gegründet worden ist und wie die ersten Erkenntnisse sozusagen auch publiziert worden sind. Und viele daran gezweifelt haben, dass das stimmt, dass das überhaupt gibt. Und da sind wir gleich bei dem Thema Umweltschutz, Umweltschutzauflagen, Klimaschutz. Dass sich natürlich in den Unternehmen, wo ich tätig war, mein Schwerpunkt war immer Industrie, wiedergespiegelt hat. Und dieses Thema hat damals nicht Nachhaltigkeit geheißen, sondern war ganz stark im Thema Umweltschutz drinnen. Und das war immer auch ein Teilbereich meiner Aufgaben, den ich mir sehr gerne gewidmet habe, weil man kann etwas bewegen, man kann etwas beitragen in dieser Gesellschaft und das hat mir einfach Freude gemacht. Und das war auch immer ein Thema, das interdisziplinär war. Das heißt, viele Bereiche hat es betroffen, in der Produktion, in der Logistik, aber auch im konzeptionellen Bereich, im logistischen Bereich. Und das hat mich fasziniert und das habe ich in den letzten Jahren gemacht, aber auch immer beobachtet, die Fortschritte.
Wie würdest du die Fortschritte einstufen? Tut sich, hat sich viel getan?
Durchaus durchwachsen und sicherlich in Summe gesehen zu wenig. Wenn man jetzt 5 Jahrzehnte zurückschaut, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist nun mal so, dass das auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, dass das etwas ist, was die Menschen verstehen müssen und auch spüren müssen. Und gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, den Klimawandel auch in Europa, wir spüren ihn, wir merken ihn. Und das, glaube ich, ist auch ganz wesentlich. Also nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch greifbar machen für die Bevölkerung.
Du bist auch bei Respect und Global Compact tätig. Magst du uns kurz erzählen, worum es da geht?
Die Respect Österreich ist die Drehscheibe zu den öffentlichen Stellen, aber auch zu den Unternehmen. Wir haben sehr viele Mitgliedsunternehmen, die von Informationen angefangen bis zur Umsetzung tatkräftige Unterstützung bekommen und Beratung bekommen. Wir sind aber auch die Drehscheibe bei Respect für Behörden, für Ministerien, um hier auch von Förderungen angefangen bis über konkrete Handlungsagenten in der Nachhaltigkeit zu erarbeiten. Und in Österreich ist das natürlich ein Thema, das auch stark über die EU gesteuert wird. Aber es muss praktikabel sein, es muss greifbar sein. Ja. Und das machen wir jetzt schon sehr erfolgreich, auch wieder ein paar Jahrzehnte. Und der United Nations Global Compact ist für mich der Kompass, die 17 Ziele, die erarbeitet worden sind. Auf das können wir stolz sein, dass wir das ja weltweit geschafft haben, dass wir uns committed haben und seit 2014 ja auch diesen Kompass in der Hand haben, diese Leitlinie, die man nicht nur gesellschaftlich umsetzen kann, sondern vor allem in den Unternehmen.
Und ihr beratet Unternehmen, um die 17 SDGs umzusetzen?
Ja, wir sind auf einer Metaebene natürlich unterwegs. Es gibt sehr erfolgreiche Nachhaltigkeitsberaterinnen und Berater aus den unterschiedlichsten Aspekten. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Bereich ich tätig bin. Also mein Schwerpunkt ist Industrie, aber in Österreich gibt es ja sehr viele Klein-Mittelbetriebe und Gewerbe, die das schon sehr erfolgreich machen. Und je nachdem, was das Unternehmen braucht, stellen wir dann die Kontakte her und nehmen diese Dinge sozusagen auf, um sie in die entsprechenden Kanälen weiterzubringen.
Also Nachhaltigkeit ist ja tatsächlich im Moment in aller Munde. Also große Unternehmen sind ja seit Beginn dieses Jahres berichtspflichtig. Ich finde, es wird ganz oft auch so ein bisschen inflationär verwendet. Das habe ich immer. Ich habe immer auch in der Vergangenheit ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Nachhaltigkeit gehabt, weil er mir zu oft verwendet wurde und man eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, worum es geht. Aber im Endeffekt dreht sich so um drei Buchstaben, einzelne Buchstaben, ein E, ein S und ein G, die sogenannten ESG-Richtlinien. Wenn du sagst, ihr beratet das Unternehmen, was ist denn, worauf kommt es denn wirklich an? Was müssen Unternehmen machen? Was müssen aber auch die Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen können? Also Stichwort Ausbildung dann auch.
Also ich bin froh, dass diese ESG-Richtlinien, Leitlinien gibt. Es fangen natürlich die großen Unternehmen immer zuerst an zu berichten, weil sie berichtspflichtig sind. Das hängt auch mit den logistischen Auflagen zusammen. Früher war das CSR, heute ist ESG. Es gibt klare Parameter dahinter, die es zu messen gibt. Das macht es greifbar. Es ist natürlich in Europa das Environmental, der Umweltschutzgedanke, einer der stärksten. Das hängt aber auch wieder mit finanziellen Berichterstattung und mit den Kreditgebenden, mit den Banken, mit den Versicherungen zusammen. Und das ist der eine Punkt, der Aspekt. Und der zweite Punkt ist natürlich dann auch der Social-Bereich in Österreich, wo es auch ganz stark um Menschenrechte geht. Das heißt, was neu ist, dass auch wenn ich ein KMU-Betrieb bin, wenn ich in der Lieferkette drinnen bin, und das sind wir ja relativ rasch, wir stellen in Österreich ja nicht mehr alle Dinge her, dann trifft mich auch eine Verantwortung jener Menschen, die jetzt in den Entwicklungsländern mithelfen, meine Produkte herzustellen. Das ist neu. Und das macht natürlich Sinn, obwohl, und das sage ich gleich, die Umsetzung praktikabel sein muss. Ja, man kann jetzt nicht Europa alle Schuld in die Schuhe schieben und vor allem unreflektiert dann überprüfen. Ja. Das heißt, dieser Aspekt, der finanzielle Aspekt, die Verknüpfung mit der Kreditgebung und dann natürlich auch der Konsument, der mehr Transparenz bekommt, das wird durch diese Richtlinien sichergestellt, wobei wir sicher in Europa hier mal die Vorreiter sind.
Was kann man denn als, du hast KMU angesprochen, was kann man denn so als klein- und mittelständisches Unternehmen machen, um eben sicherzugehen, dass die Lieferkette passt, nämlich auch in sozialen Aspekten?
Ja, das kommt jetzt darauf an, in welchem Bereich ich tätig bin, aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Lebensmittelhersteller bin, dann muss man sich damit auseinandersetzen, woher komme ich meine Rohstoffe, wo sind meine Lieferanten? Und hier einen Prozess aufstellen, das ist dieses berühmte G-Governance, damit ich das auch überprüfen kann. Das wird man einerseits über das Land machen oder über die Betriebe, die direkt vor Ort sozusagen mit unterstützen für meine Produkte. Und diese Governance muss aufgestellt werden. Das heißt, es muss überprüfbar sein.
Jetzt ist es, ich habe vorher kurz die Ausbildung auch angesprochen, es ist natürlich jetzt wichtig, oder immer wieder liest man auch in Jobbeschreibungen, gesucht wird ein ESG-Manager. Was muss denn ein ESG-Manager tatsächlich können?
Also ich würde mal anfangen mit, was ist ESG? Diese ganzen Ziele verstehen, die sehr viele Unterziele haben, basierend auf die 17 SDGs. Das sind die Sustainable Development Goals. Das ist einmal der Kompass, der 2014 von den United Nations beschlossen worden ist. Und mit sehr vielen Teilzielen, wo man mal weiß, was gibt es überhaupt. Und dann, jeder Betrieb hat natürlich seine eigene Wesentlichkeitsanalyse. Dieser Begriff kommt aus der GRI-Berichterstattung heraus, also aus einem Standard, der aber sehr schön zu erklären ist, weil die Wesentlichkeitsanalyse sagt aus, was ist in meinem Geschäft wirklich relevant. Und ich beschäftige mich damit vom Produkt angefangen bis zur Umsetzung, bis zum Vertrieb, bis zu meinen Stakeholder. Und hier gibt es ja sehr gute Standards. Es geht ja auch um die doppelte Wesentlichkeitsanalyse, das heißt, so wie ich sehe als Betrieb, aber auch so wie ich von extern gesehen werde. Und diese Methoden zu lernen, zu verstehen und auch anwendbar zu machen im eigenen Betrieb, das macht's aus.
Ich habe unlängst eine Studie gelesen, ich glaube, die ist von IBM durchgeführt worden oder zumindest publiziert worden auch. Da haben sie bei CEOs, bei heimischen CEOs einmal nachgefragt und die haben gesagt, ja, Nachhaltigkeit steht natürlich auf ihrer Top-Agenda und hat Top-Priorität. Aber viele haben dann doch selbst angegeben, dass sie noch zu wenig Wissen in diesem Bereich haben. Jetzt ist natürlich ein CEO derjenige, der die Verantwortung trägt im weitesten Sinne. Wie kann man die da am besten unterstützen?
Ja, so wie die meisten CEOs so täglich nachschauen, wie schaut es in meiner G&V aus, wie schaut es in meinen finanziellen Kennzahlen aus, wird die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die, wie ich vorher gesagt habe, ja auch letztendlich an den Finanzen geknüpft wird, Kredit, aber denken wir an die CO2-Steuer, denken wir an diese Auflagen, das hat ja auch einen finanziellen Aspekt. Man schaut sich genauso wie die materielle Berichterstattung, die Bilanz, schaut man sich dann auch die sogenannte nicht-materielle an. Und das ist im Prinzip die Zukunft. Und natürlich trifft die Verantwortung die Geschäftsleitung und die Informationen, die dazu notwendig sind, vor allem die betrieblich relevant sind. Hier bietet der Business Circle auch diese Branchenschwerpunkte an. Auch Respakt macht ja Cluster dazu. Ist auch wichtig, weil es ist ganz wichtig, dass ich in meiner Branche sozusagen da die besten Informationen habe. Man muss sich nicht auch mit allen SDG-Zielen gleichzeitig beschäftigen. Man wäre komplett überfordert, ja. Und das ist einer der Punkte, wo man sich das Wissen holen kann, auch derzeit von Wirtschaftsprüfern und durchaus auch von Rechtsberatungen, die hier Kompetenzen bereits aufgebaut haben, damit es dann auch wirklich schön überprüfbar ist, je nachdem, welche Unternehmensform ich habe.
Oft erlebt man es ja, dass ESG noch nicht ganz in der Vorstandsebene angekommen ist. Das ist natürlich ein Problem. Wie geht man damit um oder wie schafft man es, dass man dieses so wichtige Thema dort auch ansiedelt?
Also die Aktiengesellschaften, jene Gesellschaften, die GmbHs, die auch im Finanzmarkt aktiv sind etc., wir haben vorher auch von den 2200 gesprochen, die bereits berichten müssen, sind in diesen Themen relativ gut drinnen, in Österreich sogar sehr gut drinnen. Die KMUs kommen dann über diese Lieferketten stärker hinein. Was richtig ist, ja, sie sind oft im Finanzbereich, ein bisschen im Umweltschutzbereich drinnen. Das sind eigentlich so verschiedene Quellen. Und so werden die Daten dann zusammengetragen und der CEO trifft dann die Entscheidungen. Je stärker es aber oben angesiedelt ist und auch mit einer Bonifikation prämiert wird, weil es genauso relevant ist wie die Finanzkennzahlen, desto mehr wird es von oben getragen. Was ich aber auch ergänzen muss, und ich habe mich ja immer schon damit beschäftigt und unabhängig von meiner hierarchischen Funktion und Ebene, es wird getragen von den Menschen in den Unternehmen. Und wenn die Menschen sehen in einem Produktionsbetrieb, ich kann hier Energieeffizienz in meinem unmittelbaren Bereich leisten, ich kann mit innovativen, alternativen Energien CO2 sparen, ich kann meine Menschen, meine Kollegen dahinter bringen, mehr Know-how zu bekommen, das funktioniert wunderbar, nicht top-down, sondern bottom-up. Das heißt, pro Standort, wo ich mich bewege, dazu kommen auch logistische Auflagen, die in Österreich nach wie vor unterschiedlich sind, desto mehr Know-how kommt von unten nach oben. Nur der CEO selbst oder die Geschäftsleitung selbst muss ja dann die Verantwortung tragen und mit diesen Daten operieren können. Und dazu ist es wichtig, dass es auch hoch angesiedelt ist und genauso behandelt wird wie eine materielle Entscheidung.
Weil du angesprochen hast, dass es bottom-up sein soll, dass also oft die Motivation ja eigentlich von den Mitarbeitern kommt, die sagen, hey, warum macht man da nicht etwas? Und dann setzt sich irgendwie so ein kleines Zahnrad in Bewegung.
Ja, ob es sein soll, weiß ich nicht. Also das steht mir jetzt nicht so zu beurteilen. Aber ich habe persönlich diese Erfahrung gemacht. Mhm. Ja. Es sind Mitarbeiter, es sind Kollegen, es sind Kunden, es sind Lieferanten, die sogenannten Stakeholder. Es sind jene Menschen, die vor Ort das Produkt machen. Und die kommen dann mit diesen Ideen und die können ganz konkrete Verbesserungsschritte einleiten. Es geht so auch in Richtung Qualitätsmanagement, dass ja auch größere Unternehmen logischerweise ein Management-Reporting ja bereits implementiert haben. Ja? Und wenn man das auf breite Beine stellt, ich sage immer, interdisziplinär führt, man muss es sehr wohl managen können. Es sind ja oft auch kontroverse Daten, die man dann handeln muss. Habe ich mehr Input, wenn ich die alle einbeziehe, als wenn ich nur top-down arbeite.
Was wäre denn jetzt so? Also ich nehme das auch immer wieder aus Gesprächen natürlich mit, dass viele gerade kleine Unternehmen ein bisschen Angst davor haben, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, obwohl es natürlich wichtig ist. Aber sie denken immer, man muss unglaublich viel machen. Wenn man dann genauer schaut, dann merkt man, hey, ihr macht ja eh schon etwas, weil ihr kümmert euch um eine ordentliche Mülltrennung, ihr kümmert euch, dass die Mitarbeiter zum Beispiel öffentlich in die Arbeit kommen, ihr unterstützt das mit einem Jobfahrrad oder was auch immer. Was sind denn, wie kann man ihnen da so ein bisschen auch diese Angst nehmen? Geht es da mehr um Aufklärung, um Kommunikation oder wie schafft man das?
Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, Daten in einem Unternehmen zu erheben. Und das sind oft große Unternehmen ja schon sehr weit, weil sie es ja machen müssen. Es geht ja gar nicht anders. Und in den kleineren Unternehmen ist das so für mich so der Qualitätsmanager, der schon einmal von Produktebene bis zu allen Mitarbeitergesundheitsthemen bis hinüber zur Governance, das heißt, welche ISO-Zertifikate, welche Richtlinien habe ich da schon, alles zusammenträgt und sammelt. Und dann kann man natürlich hier sich auch mit einem Berater auseinandersetzen und schauen, welche Ziele bewegen genau unser Geschäft. Also ich würde es wirklich runterbrechen auf den Geschäftszweck. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich muss mich jetzt nicht philosophisch mit allen 17 Zielen auseinandersetzen, ja. Und das kann ich dann noch einmal beleuchten mit meinen Kunden, mit meinen Lieferanten und mit meinen Mitarbeitern. Also sehr pragmatisch angehen. Die Berichterstattungslinien selbst kommen ja dann stark über die Governance hinein. Auch hier würde ich das sehr pragmatisch angehen. Die meisten Daten sind bereits im Haus, sie müssen nur gesammelt und analysiert werden. Und natürlich alles muss messbar sein. Also es geht hier nicht nur um Kommunikation, es geht jetzt nicht um den Vorteil, den das Unternehmen hat, als Nachhaltigkeitsvorteil USP darzustellen. Es muss wirklich messbar sein, Berichterstattung wie im Qualitätsmanagement mit klaren Verbesserungszielen.
Aber man darf schon noch drüber reden, wenn man was Gutes erreicht hat.
Gutes Reden, ja, und Gutes tun zuerst, ja. Ja, natürlich, aber ich sage es noch einmal, es geht nicht um ein schönes Wort, einen schönen Begriff, sondern es geht tatsächlich um, da ist das Ziel, wohin möchte ich? Ich brauche einen Fahrplan und das muss für alle transparent sein. Es muss mit einem Zertifikat von einem dritten Unabhängigen bestätigt sein. Ich kann nicht etwas behaupten, was nicht ist. Vor allem beim Thema Klimaschutz. Wir kennen die Agenda. Wir können hier nicht mit unwissenschaftlichen Kriterien arbeiten.
Was sind denn so zum Beispiel, vor allem auch vielleicht auch aus deinem eigenen Unternehmen, aber was wären denn so ganz schnelle Quick Wins für Unternehmen, um vor allem einmal ins Tun zu kommen auch?
Nochmal, es kommt wieder auf den Geschäftszweck an. Ja, also ich möchte jetzt nicht urteilen über alle. Es kommt darauf an, bin ich eine NGO, die einen völlig anderen Geschäftszweck verfolgt, ja, oder von Spenden lebt, wie ein Unternehmen, das im Vertrieb stark verankert ist. Das Thema Umweltschutzauflagen, Energieeffizienz, auch stark unterstützt von der österreichischen Gesetzgebung, würde ich sofort einmal mir anschauen und in Anspruch auch nehmen. Es kann jeder was auf seinen Gebäuden tun, es kann jeder was im Bereich Klimaschutz einmal angehen, wohl wissend, dass das oft auch mit Hürden verbunden ist. Aber das ist schon einmal ein guter Start. Im Social-Bereich eben über die Lieferkette, sich auch damit auseinanderzusetzen, woher kommt das Produkt, was kann ich da für einen Beitrag leisten, auch wenn man mit dem Land dann direkt Kontakt aufnehmen muss. Und im Governance-Bereich alles, was mit Management zu tun hat, also mit den ganzen Managementprozessen, die einmal zu definieren.
Also letztendlich, ich habe einmal gelernt, dass jeder Einzelne, auch wenn es noch so ein kleiner Schritt ist, zählt und bringt uns letztendlich dann irgendwann einmal hoffentlich zum gemeinsamen großen Ziel, das wir ja alle verfolgen.
Ja, also für die Mitarbeiter ist es, glaube ich, wichtig, dass sie diesen Fahrplan verstehen und dass sie auch wissen, das ist Teil des Geschäftszwecks. Nur Gutes tun und drüber reden, das ist ja definitiv zu wenig, weil ich muss es ja wirklich auch messbar machen. Ja. Ich möchte nicht, dass sich jetzt Unternehmen in alle 17 Ziele verlieren und wohlgemerkt, da sind 180 Unterziele dabei, sondern wirklich sich auf die einigen wenigen konzentrieren. Und im Bereich alternativen Energie, wenn man das jetzt so pauschal sagen kann zum Beispiel jeder da auch einen Beitrag leisten.
Wir haben ja Ende März mittlerweile die dritte Iteration des Austrian Sustainability Summits bei Business Circle. Hier geht es ja ganz stark auch um die Green Transformation der kleinen Unternehmen in Österreich. Magst du uns da so ein bisschen eine grobe Einschätzung geben, wo stehen wir denn da insgesamt?
Ja, Österreich ist ja ein super spannendes Land. Wir sind ein KMU-Land. Ja. Wir sind erfolgreich geworden mit unseren KMUs, die hervorragend vernetzt sind in den Exportmärkten. Ja. Und das ist ein wunderschöner Ausgangspunkt. Und daher ist auch diese Lieferkette-Thematik so spannend, weil wir da genau drinnen hängen. Ich glaube, es geht jetzt darum, die Kollegen eine Unterstützung zu geben, wie sie eben dieses ESG-Reporting losstarten können, nach Branchen zu clustern, weil nur das hilft, diese Branchen auch untereinander zu vernetzen und auch zu schauen, wo sind ihre Kernfunktionen, um ihnen auch einen klaren Fahrplan jetzt an die Hand zu geben. Und das Interesse ist da. Also ich werde immer wieder gefragt, absolut, ja, in den verschiedensten Branchen, wie man das machen kann, wie man es aufziehen kann. Die großen Unternehmen sind schon, sage ich jetzt einmal, in der Berichterstattung einen Schritt weiter, haben aber jetzt auch den Druck mit dem Finanzbereich und mit der Taxonomieverordnung, auf die wir natürlich auch eingehen werden. Und das ist ja Working Process. Das entsteht jetzt, wird aber in den nächsten Jahren immer wieder feingetunt werden, wird auch einen Branchenfokus haben. Im Prinzip ähnliche Herausforderungen, jetzt auf einem anderen Level, wo dann aber alle eng zusammenarbeiten müssen, weil ich auch großes Unternehmen ja genauso auf diese Lieferkette Rücksicht nehmen muss.
Jetzt können wir alle natürlich nicht in diese große Glaskugel schauen, aber man darf durchaus auch ein paar Wünsche äußern und gerade jemand wie du, wo du dich ja schon so lange mit dem Thema beschäftigst und sicher auch registrierst, dass sich viel tut, dass viel Bewegung jetzt auch da ist. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch verstärken, Gott sei Dank. Aber was wäre denn so dein Wunsch? So, du hast gesagt, wir sind eine KMU-Landschaft in Österreich. Was wäre denn so dein Wunsch, dass da die Entwicklung vielleicht noch schneller geht oder dass man sich noch schneller bewegt?
Also ich möchte nicht übers Ziel schießen. Es gibt eine klare Nachhaltigkeitsagenda und Europa wird klimaneutral 2050 etc. Ich würde mir schon wünschen, dass wir das ein bisschen früher schaffen, dass wir diese Vorreiterrolle ernst nehmen, wahrnehmen. Ich sehe da absolut auch Möglichkeiten mit einer starken politischen Unterstützung, muss man auch offen ansprechen. Ich kann nicht den Unternehmer einfach nur in die Pflicht nehmen, er braucht diese Unterstützung. Finanziell, aber auch von den anderen Möglichkeiten. Und ja, diesen Green Deal zu schaffen. Wir in Europa sind Vorreiter und dann auch entsprechend auf die anderen Länder, Kontinente auch Einfluss zu nehmen. Weil letztendlich ist es ein globales Thema. Es geht nicht um den Planeten, es geht um uns, um die Menschen, die auf diesem Planeten leben.
Wie werden deine Next Steps in deinem Unternehmen aussehen? Was sind so deine Ziele noch, die du verfolgst?
Also jetzt in meinen Unternehmen, das für viele andere jetzt auch ähnlich ist, ist, wir wollen CO2-neutral werden, nicht CO2-neutral, also in diesen Gesetzmäßigkeiten bis 2030 und bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette. Wir haben hier auch einen Roadmap, einen Plan erstellt, runtergebrochen auf alle Betriebe. Das ist der eine Punkt, auch im sozialen Bereich jede Menge Kriterien definiert für Österreich. Ein Sprung weiter gesehen ist es ein weltweites Thema und in meiner Unternehmensgruppe wird es tatsächlich auch auf globaler Ebene gesteuert. Und die Governance ist bereits da, wird dann durch die Taxonomieverordnung in Europa noch einmal geschärft. Also wir haben da sehr klare Ziele. Spannend ist natürlich jetzt, ich möchte keinen Fachvortrag halten, aber wenn man sich dieses Scope anschaut, Scope 1, 2, woher kommen die Energieströme, ist der ganze Bereich Scope 3, das heißt jene Energieströme, die ich ja noch gar nicht bemessen kann, die von extern kommen, die ich aber genauso evaluieren muss, sonst werde ich das Ziel nicht schaffen. Ein super spannendes Thema, weil da bin ich auch bei meinen Partnern, bei meinen Lieferanten, da bin ich beim Thema Verpackung, woher kommt das, und ich finde es wichtig und richtig, sich damit zu beschäftigen. Und das auch messbar zu machen, um eben 10 Jahre, bevor der Green Deal fixstehen muss, einfach fertig zu werden damit. Ja.
Wunderbar, dann unterhalten wir uns in 5 Jahren wieder und blicken dann zurück, ob sich die Wünsche, die du geäußert hast, jetzt, ob sich die auch so erfüllt haben und auch, ob du natürlich werdet im Unternehmen auch die Ziele umsetzen, weil ihr seid ja auch schon sehr, sehr weit eigentlich, muss man sagen. Und wie gesagt, eine gewisse Vorreiterrolle hier schon eingenommen. Aber genau, da werden wir dann den Blick zurück wieder machen.
Und ich werde auch den Blick zurück machen, was hat der Club of Rome gesagt? Ja. Die sogenannten heutigen Science-Based-Tagens sind ja auch Elemente von damals. Und wie sehen wir es dann nach 60 Jahren?
Genau, aber zuerst freuen wir uns einmal, dich auch beim Austrian Sustainability Summit wieder begrüßen zu dürfen. Es wird sicher wieder, es werden 2 super spannende, voll bepackte Themen-Tages sein. Und ja, vielen Dank für das Interview heute und für deine Ziele und weiteren Schritte. Alles Gute.
Ja, danke schön. Sehr gerne.